Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BQ, dem Podcast zur sozialen Arbeit. Heute wollen wir reden über das Thema Verständlichkeit, sag, was du tust. Wir, das sind heute genau wie sonst auch, meine Wenigkeit, Christoph Queich, seines Zeichens Philosoph und der Theoretiker und
Harry Bernardes, auch wie jedes Mal der Praktiker mit langjähriger Erfahrung.
Theorie und Praxis, lieber Harry, das ist so ein bisschen das Thema, um das es heute auch gehen soll. Denn wir wollen der Frage nachgehen, wie sich eigentlich die theoretische Kenntnis, die Sozialarbeitende während ihrer Ausbildung ansammeln, zum praktischen Alltag in sozialen Einrichtungen, in der sozialen Arbeit verhalten. Denn da kommt es ja immer wieder auch zu Spannungssituationen. Es ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass die soziale Arbeit überhaupt wissenschaftlich, akademisch unterfüttert ist. Wenn man so ein bisschen die Geschichte des Sozialwesens anschaut, stellt man fest, dass die akademischen Ausbildungsgänge im Bereich des Sozialwesens eigentlich erst in den 1970er Jahren etabliert worden sind. Und seitdem ist es nun so, dass es eben doch eine enorme Menge an Wissen gibt, das der sozialen Arbeit zugrunde gelegt wird. Wissen aus unterschiedlichen Bereichen, Soziologie, Pädagogik, Psychologie und so weiter. Das heißt, diejenigen, die dann irgendwann als junge Menschen in die Praxis kommen, haben in der Regel ein ordentliches Gepäck an theoretischen Kenntnissen dabei. Und dann kommt es halt so das eine und andere Mal zu so etwas wie einem Realitätsschock. Und es stellt sich die Frage, wie kann ich jetzt dieses ganze Wissen eigentlich auf eine vernünftige Weise umsetzen? Wie kann ich es anwenden? Oder auch, wie transparent sollte ich eigentlich mit diesem Wissen umgehen? Und wie kann ich es auch so vermitteln, dass ich auch die Menschen, mit denen ich arbeite, damit nicht komplett überfordere? Also da gibt es eine ganze Menge Thematiken, die sich stellen. Und da würde mich jetzt natürlich als allererstes mal interessieren, Harry, wie du das in deiner aktiven Zeit in den sozialen Einrichtungen erlebt hast. Wenn dann da, sagen wir, die jungen Kollegen und Kolleginnen in die Einrichtung gekommen sind und eben ja plötzlich das Wissen, was sie in der Ausbildung gelernt hatten, in die Praxis übersetzen müssen. Was hast du da für Erfahrungen sammeln können?
Naja, leider ist es immer noch so, dass die theoretische Ausbildung nicht sehr praxisverbunden ist. Das heißt, viele junge Kolleginnen, die wir damals dann auch kennengelernt haben, haben erstmal nicht gelernt, dieses komplexe Wissen in Handlung zu übersetzen. Das heißt, im Grunde, Sozialarbeitende haben eine universitäre oder eine Fachhochschulausbildung und gehen dann in ihre ersten Berufsjahre und machen dort ihre praktische Ausbildung. Das ist vielleicht sinnvoll, aber ich meine, die Ausbildung müsste auch im Theoretischen mehr Praxisbezug haben, und zwar wirklich in der Konkretheit. Jetzt stehe ich vor einem Menschen, jetzt stehe ich vor einem Einzelnen, vor einer Gruppe, vor einer Familie. Und was ist das, was mir jetzt in der Vorlesung vermittelt worden ist, für diesen Moment hilfreich?
Also würdest du sagen, dass die Ausbildung, wie sie derzeit praktiziert wird, schon ein Stückchen zu theorielastig ist?
Ich denke, eine universitäre Ausbildung ist natürlich Theorie. Aber die Frage ist ja immer, inwieweit die Theorie einfach dahingehend überprüft wird, ob sie denn praktisch nutzbar ist. Weil soziale Arbeit ist als Idee natürlich im Grunde eine praktische Tätigkeit, die für Menschen, die an der Universität lehren, Sinn macht, sie theoretisch weiterzuentwickeln. Für den Sozialpädagogen oder für den Sozialarbeiter ist es wichtig, dass er mit den Menschen direkt und konkret Handwerkszeug hat.
Das ist ja in anderen Wissenschaftsgebieten gar nicht viel anders. Also wo du das gerade gesagt hast, kam ja auch die Medizin in den Sinn, wo die Studierenden auch zunächst mal in den ersten Semester mit einer Flut von naturwissenschaftlichen Grundkenntnissen traktiert werden und dann erst später eigentlich der praktische Teil der Ausbildung beginnt, wo dann eben auch ja die ersten Erfahrungen am Patienten gemacht werden. Das ist im Bereich des Sozialwesens hier anders, obwohl ja letzten Endes es auch hier so ist, dass, sagen wir mal, die Tätigkeit, die dann in den Einrichtungen ausgeübt wird, eine Art Mixtur ist aus theoretischem Knowing What, wie man das auf Englisch sagen könnte, und praktischem Know-how. Und da ist es natürlich nicht immer ganz leicht, diese Unterscheidung auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen und zu schauen, wo hilft mir jetzt theoretisches Wissen, wo muss ich praktisches Wissen aktivieren? Wie würdest du das so einschätzen aus deiner Erfahrung? Wie viel Wissen eines akademisch gebildeten Menschen im Bereich der sozialen Arbeit ist eigentlich Theorie, wie viel ist, oder theoretisches Wissen im Sinne des Knowing What oder Knowing That, wie viel ist praktisches Wissen im Sinne des Knowing How?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es im Grunde etwas ist, was wir öffnen sollten, dass es eigentlich ein zirkulärer Prozess ist. Das heißt, theoretisches Wissen wird in der Praxis in Anwendung auf ihre Nützlichkeit hin überprüft und es ist mehr oder weniger hilfreich. Mhm. Wenn es weniger hilfreich ist, ist die Frage, wie kann ich es einsortieren, sodass es dann für was auch immer vielleicht doch noch hilfreich ist, aber es muss dann auch eine Ebene gefunden werden, dass es wieder eingebettet ist in ein Handlungskonzept, sodass mein Gegenüber das von mir erwartet, dass ich, wie auch immer, ihm dieser Person hilfreich zur Seite stehe, sodass Entwicklung möglich ist, dass mir an der Stelle tatsächlich was Gutes einfällt.
Okay, das heißt, dass das Wissen, mit dem ausgestattet wir in die sozialen Einrichtungen kommen und die Arbeit beginnen, am Ende des Tages immer neu überprüft werden muss. Dass wir also nicht die Idee haben sollten, es gibt hier so etwas wie sakrosankte Naturgesetze, die wir jetzt einfach nur auf die konkreten Fälle immer neu anwenden müssten. Oder wie es, sagen wir mal, in der Sphäre der Jurisprudenz der Fall ist, es gibt halt Gesetze und der Jurist muss wissen, wie diese Gesetze dann auf konkrete Fälle, die sich ihm stellen, appliziert werden können. So ist es hier ja nicht. Also ich glaube, wir würden doch wahrscheinlich ziemlich schief liegen, wenn wir glauben, man könnte in einer akademischen Ausbildung im Bereich des Sozialwesens die Naturgesetze der sozialen Arbeit gründlich erlernen und müsste dann einfach nur noch so ein paar Tools und Skills oder Fertigkeiten dazu erlernen, wie dann eben diese Naturgesetze praktisch zur Anwendung gebracht werden können. Hier scheint es mir doch anders zu sein, dass das Wissen in der sozialen Arbeit doch sehr viel stärker immer wieder auch in der konkreten Situation am individuellen Gegenüber erprobt und gegebenenfalls auch korrigiert werden muss. Würdest du das auch so bestätigen aus deiner praktischen Erfahrung?
Ja, es gibt natürlich auch in der sozialen Arbeit Wissen wie zum Beispiel das Recht, wo es sinnvoll und notwendig ist, dass ich zu den Rechtskontexten schlicht und einfach gut ausgebildet bin und Bescheid weiß. Dann gibt es natürlich ein Wissen um Psychologie und Soziologie, wo es dann mehr geht in Richtung Kommunikation, wo es darum geht, bin ich auch psychologisch ausgebildet jemand, der dich an der Stelle erklärt und bewertet, eine Diagnose stellt, eigene Handlung ableitet, oder bin ich jemand, der diese Theorie nutzt, um mit ihr ins Geschäft zu kommen und zu schauen, welche Möglichkeiten, welche Potenziale hast du als Mensch, um deine Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen? Und diese Form von Theorie, das ist etwas, wo ich denke, das muss geübt werden, dass Theorie was Weiches und Durchlässiges kriegt, sodass meine Erfahrung mit dir als Gegenüber mein theoretisches Wissen bereichert, verändert und damit mir im Grunde Lernen ermöglicht und in meiner Praxis mich weiterbringt.
Ja, das finde ich einen interessanten Gedanken, den du da aussprichst, weil er nach meinem Eindruck uns helfen kann, in der, sagen wir mal, einer Problematik Herr zu werden, die sich in der Praxis doch häufig stellt, nämlich dass auch die Situation eintreten kann, dass uns das Wissen quasi im Wege steht, dass zu viel Wissen uns auch blockiert, dass wir glauben, jetzt haben wir so viel gelernt und jetzt müssen wir dieses Wissen eben auch in unserer Praxis tatsächlich aktivieren und es irgendwie nützlich und dienstbar machen, indem wir es jetzt irgendwie zur Anwendung bringen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, läuft aber das, was du sagst, darauf hinaus, dass es jetzt in der sozialen Arbeit nicht darum geht, dass ich eben, sagen wir mal, verglichen jetzt nochmal mit der Medizin, meine chirurgischen Kenntnisse am Patienten einfach erprobe und exekutiere und zeige, das habe ich gelernt und diesen Griff und diesen Schnitt kann ich jetzt und ich mache das jetzt und den kann ich so bei jedem meiner Patienten machen, sondern in der sozialen Arbeit haben wir doch eine andere Situation, wo die eigentliche Kunst letztlich darin geht, die theoretischen Konstrukte aus den Bereichen Psychologie, Soziologie und dergleichen, die wir da gelernt haben, auf eine konkrete Situation, auf einen individuellen Klienten anzuwenden, aber nicht im Sinne, ja, ich exekutiere jetzt mein Wissen, sondern zu schauen, was ist in dieser konkreten Situation tatsächlich nützlich, was ist brauchbar, um dann damit auch effektiv arbeiten zu können.
Genau. Vielleicht mal ein Beispiel. Es ist ja bei jetzt in der sozialen Arbeit, was die Eingliederungshilfe in Hessen, das BDHG betrifft, wird im Grunde gesagt, dem wird zugrunde gelegt das biopsychosoziale Modell. Das heißt, man geht davon aus, dass der Mensch sowohl als biologisches, als psychologisches Wesen und als soziales Wesen unterwegs ist und dies in Wechselwirkung steht. Wenn es so ist, dass du nicht nur Geist bist, sondern auch Körper und dein Körper in Wechselwirkung zu deinem Geist steht und das eine theoretische Erkenntnis ist, dann ist die Frage, jetzt kommst du mit einem Problem und was heißt das jetzt? Mhm. Machen wir jetzt mal mit deinem Körper oder reden wir nur? Und was ist mit der Biologie? Gibt es unwillkürliche Prozesse? Dein Stoffwechsel hat irgendeine Bedeutung? Wie kriege ich das, was da permanent bei dir passiert, mit ins Spiel? Ist das ein hilfreiches Element? So, also da merke ich, diese ganze Theorie, dass das so ist, muss jetzt im Grunde genommen übersetzt werden. Macht es einen Sinn, mit dir spielerisch damit umzugehen, dass wenn dein Körper sich anders bewegt, anders sitzt, anders atmet, anders guckt, hat es eine Wechselwirkung? Fühlst du dich dann anders? Kann ich das lernen? Kann ich dieses Wissen ausbauen und damit diese Wechselwirkung nutzbar machen, um dich zu stärken? So als Beispiel, dass relativ schnell so ein theoretischer Kontext aufgebaut wird und dann aber die Frage in der Konkretheit, was heißt das?
Ich glaube, da sind wir jetzt an einem ganz spannenden Punkt, weil das, was du dargestellt hast, so wie ich es gehört habe, darauf zuläuft, dass wir sagen können, das theoretische Wissen, das für die soziale Arbeit von großer Relevanz ist, gibt so etwas wie das Framing, den Rahmen. Ja, wir sprechen in der Philosophie auch gerne von dem Paradigma, ja, innerhalb dessen wir uns dann bei unserer täglichen Arbeit bewegen, ohne dass es, sagen wir, ein Kodex von Handlungsanweisungen mit sich bringen würde, auf den wir uns einfach nur beziehen könnten, wo wir dann sagen können, genau dies und jenes muss jetzt getan werden. Ja, so wie eben der Mediziner weiß, im Notfall müssen genau diese Schritte 1, 2, 3, 4 angewandt werden und dann habe ich es richtig gemacht. Hier haben wir eine andere Situation. Wir lernen im Prinzip ein Framing, wir entwickeln vielleicht ein Menschenbild, ein Professionsverständnis von dem, was soziale Arbeit leisten kann. Sicherlich gehören dann auch bestimmte Fertigkeiten, Methoden und Techniken dazu und so weiter. Aber der eigentlich entscheidende Punkt ist, dass wir eher immer wieder diesen Bezugsrahmen lernen, der uns hilft, uns in der konkreten Begegnung, in der konkreten Situation mit dem Betroffenen orientieren zu können, um dann eben auch zu schauen, in welchen Sinn eigentlich die Interventionen haben können, die jetzt gerade anstehen.
Und nicht nur welchen Sinn sie haben, dass ich mir das wieder theoretisch erkläre, sondern dass ich im Grunde immer in dieser Wechselwirkung bleibe. Das heißt, ich tue etwas und ich bekomme eine Antwort. Und jetzt kann ich ja sagen, diese Antwort gefällt mir nicht. Das heißt, du hast es nicht kapiert. Das heißt, ich muss jetzt noch besser werden und was anderes tun, bis du endlich in meinem Sinne mir die passende Antwort gibst, beziehungsweise eine Veränderung sich anbahnt. Und das wäre für mich ein Verständnis von Theorie, was dann natürlich relativ schnell in etwas Dogmatisches übergeht und nicht diese Weichheit hat, die es braucht, die ein Mensch braucht, um in Entwicklung zu gehen. So. Weil das heißt ja, klassische soziale Arbeit, hier haben wir ein soziales Problem, das ist gesellschaftlich eigentlich so Konsens. Die soziale Arbeit hat die Aufgabe, das wegzumachen. Mhm. Also wir setzen viel Geld ein, sozial arbeitende Menschen, also sorgt mal dafür, dass wir diese Probleme dann in absehbarer Zeit nicht mehr haben. Wenn das nicht gelingt, habt ihr im Grunde genommen versagt. Und diese Aufgabe führt nicht dazu, dass theoretisches Wissen im Grunde genommen etwas wird, in der Ausführung, wo eher eine Koproduktion stattfindet, sondern da geht es immer darum, dass ich im Grunde genommen den Auftrag gebe, mach's mir. Mhm.
Ich greife nochmal das Stichwort, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Zusammenhang du es gebraucht hast, weich auf. Ja? Also man kann im Prinzip ein weiches Wissensverständnis von einem harten Wissensverständnis unterscheiden. Und das hat jetzt wieder etwas zu tun mit unserem Professionskonzept von der sozialen Arbeit, bei dem wir am Ende des Tages ja dann doch irgendwie immer wieder landen. Denn natürlich könnte man sich vorstellen, so hast du es jetzt ja gerade skizziert, im Blick auf manche gesellschaftliche Erwartungen, die an die soziale Arbeit herangetragen werden. Wir bilden diese Leute aus, ja, so wie wir eben auch Techniker, Ingenieure oder vielleicht auch in einem fragwürdigen Professionsverständnis Chirurgen oder Mediziner ausbilden, damit die auf der Grundlage bestimmter theoretischer Konstrukte Fertigkeiten, Techniken und Handgriffe erlernen, die einer bestimmten Funktion Genüge leisten sollen. Menschen wieder gesund zu machen, ein Auto wieder zum Fahren zu bringen oder eben Menschen in prekären Situationen wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Und dann wird die Tauglichkeit des Wissens dadurch evaluiert, dass dieses Ziel effizient, zielstrebig und möglichst kostensparend erreicht wird. Das wäre sozusagen ein hartes Konzept von Wissen, wo es harte Fakten gibt, harte Kriterien, an denen sich die erfolgreiche Anwendung des Wissens bemessen lässt. Das Modell aber, so habe ich dich verstanden und da teile ich deine Einschätzung, wenn es denn deine ist, lässt sich auf die soziale Arbeit so nicht anwenden, weil wir es eben hier nicht mit einer Form des harten Wissens, sondern eher mit einem weichen Wissen zu tun haben, das ja auch eigentlich immer in Bewegung ist, das irgendwie smooth bleiben muss, das flexibel bleiben muss, weil es halt immer wieder mit individuellen Menschen zu tun bekommt, die in individuellen Lebenssituationen sind, auf die konkrete Antworten gefunden werden müssen, sodass dieses Wissen ein Wissen ist, das eigentlich in einem ständigen Lernprozess ist, der in der unmittelbaren Praxis der sozialen Arbeit Tag ein, Tag aus vollzogen wird.
Ja, und es ist so, dass wir natürlich Gefahr laufen, dass diese technische Idee Anwendung
finden. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Wie können wir uns eigentlich davor schützen, dass wir die soziale Arbeit jetzt dann irgendwie doch auch in so eine Art Sozialtechnik konvertieren?
Naja, wir haben ja, wie selbstverständlich werden, zum Beispiel, wenn wir mit Menschen arbeiten, wird erwartet, dass smart Zielstellungen entwickelt werden. Ja, terminiert, realistisch, etc., etc. Das ganze System von smarter Zielstellung ist für Baumfäller in Kanada entwickelt worden. Die hätten sich nicht vorstellen können, dass es irgendwann mal bei Menschen Anwendung finden soll.
Wohl nicht.
Und das, was passiert ist aber, dass dahinterliegend Gesellschaft oder Kostenträger, Geldgeber plötzlich sagen, wenn das so ist, gelingt es uns ja alles messbar zu machen. Dann haben wir ja die Möglichkeit, dich dahingehend im Grunde zu überprüfen, ob das, was du tust, messbar erfolgreich ist und damit entsprechend bewertet, finanziert oder nicht finanziert wird. Und die Vorstellung, dass Mensch so funktioniert, an der Stellung müssen wir uns theoretisch abarbeiten, weil die andere Vorstellung ist ja, dass wir überhaupt noch nie Menschen verändern konnten. Menschen lassen sich überhaupt nicht verändern, weil sie zutiefst autonome Wesen sind. Von daher müssen wir die Idee, wie Theorie Anwendung finden kann, nämlich auf eine weiche Art und Weise als Angebot, wo immer mein Gegenüber entscheidet, was es damit macht, dass das im Grunde genommen die Grundlage wird.
Jetzt sind wir beim Menschenbild. Und ich finde, das ist gut, dass wir da sind, weil mir jetzt deutlich wird, dass die Art und Weise, wie wir Wissen zur Anwendung bringen im Bereich der sozialen Arbeit oder auch schon die Frage, welche Art von Wissen wir eigentlich brauchen, um soziale Arbeit auf eine gute Weise leisten zu können, letztlich sich herleiten lässt von unserem Bild, das wir von den Menschen haben, mit denen wir arbeiten. Haben wir eine eher technisch-ökonomische Vorstellung? Dann ist der Mensch, mit dem wir arbeiten, sagen wir mal, ja, ein Objekt, an dem wir bestimmte Kenntnisse, Fertigkeiten, Techniken oder auch Theorien immer wieder aufs Neue erproben, ohne dabei die Individualität und Konkretion des einzelnen Menschen zu berücksichtigen. Die Alternative wäre, dass wir ein Menschenbild haben, das eben nicht verobjektivierend den Menschen als Anwendungsfall einer wissenschaftlichen Methode, ich sage es jetzt mal vergewaltigt, sondern sich darüber im Klaren ist, wir haben es hier mit individuellen Wesen zu tun, in konkreten Situationen, für deren Bedarf oder Bedarfe wir jeweils konkrete Antworten finden müssen, die sich überhaupt nicht auf eine Weise generalisieren lassen, wie sich das Wissen in der Ingenieurswissenschaft generalisieren ließe. Also, das Menschenbild entscheidet letzten Endes darüber, welches Wissen wir brauchen. Und wenn wir uns für das letzt beschriebene Menschenbild entscheiden, dann brauchen wir dieses weiche Wissen, von dem du gerade gesprochen hattest.
Genau, das heißt, wenn wir akzeptieren, dass das Gegenüber ein autonomes Wesen ist, was von mir eingeladen werden kann, was vielleicht auch mich einlädt zu helfen und trotzdem darauf besteht, selbst entscheiden zu können und zu entscheiden, was der eigene Beitrag dazu ist, wenn das die Grundlage ist, dann kommen wir ja dieser Idee, die ja auch jetzt gerade in der sozialen Arbeit entsprechend bedeutsam wird, dass ich zum Assistenten werde. Das heißt, ich bin jemand, der mit all meinen Möglichkeiten sich assistierend dir zur Seite stellt und du entscheidest, was von dem, was ich dir anbiete, du für dich nutzbar machst. Und das ist aber diese Idee, dass du im Grunde genommen alles hast. Das heißt, du bist sozusagen, jetzt rein theoretisch gesagt, ein geschlossenes System, wo man zwar reinschneiden kann, ist aber wenig hilfreich, aber ansonsten hast du alle Fähigkeiten, du hast alle Potenziale, alle Möglichkeiten und es ist theoretisch zu hinterfragen, das kann man auch miteinander besprechen, warum es dir im Moment nicht gelingt, all das so zum Einsatz zu bringen, dass dir ein gelingendes Leben sich gerade eröffnet.
Ich mag diese Idee, dass sozial arbeitende Assistenz leisten, sehr gern. Ich finde, das ist wirklich auch es ist ja mehr als eine Metapher, eine sehr gute Beschreibung dessen, was soziale Arbeit zu leisten vermag. Da stellt sich jetzt für mich aber gerade vor dem Hintergrund unseres heutigen Themas sogleich die Frage, wenn ich meinen Klienten, meine Klientin als Partner oder als, ja, eben eigentlich als den eigentlichen Akteur der Beziehung, die ich mit dieser Person unterhalte, verstehe, dann müsste ich ja im Prinzip auch darauf vertrauen können oder es mir zumindest zur Aufgabe machen, diese Person davon in Kenntnis zu setzen, mit welchem Wissen, mit welchen Ideen, mit welchen Theorien ich in die Begegnung mit dieser Person gegangen bin. Also konkret gefragt, wäre deine Idee, dass wir in der sozialen Arbeit, in der Arbeit mit den Betroffenen auch transparent darstellen, welche theoretisch-methodischen Ansätze wir verfolgen? Oder ist es vielleicht sinnvoller, die entsprechenden Personen davon in Unkenntnis zu lassen, um die Methoden umso wirkungsvoller zur Anwendung zu bringen?
Das ist ja im Grunde genommen in der gelebten Praxis immer wieder etwas, worüber gestritten wird. Soll man zum Beispiel Teambesprechungen transparent machen und die Menschen, über die wir sprechen, einladen? Oder
stimmt, da wird es konkret, ja.
Da wird es konkret. Oder sollen wir die Menschen, um die es geht, all das lesen lassen, was wir über sie schreiben? Oder sollen wir diese Menschen eben einweihen in das Wissen und die Theorie, auf der Grundlage ich überhaupt in Kontakt gehe? Und ich, weil deine Frage ja so war, bin der festen Überzeugung, dass es zwingend notwendig ist, dass mein Gegenüber als autonomes Wesen das Recht hat und es meine ethische Pflicht ist, das, was ich tue, transparent zu machen, damit mein Gegenüber dazu in der Lage ist, zu entscheiden, ob diese Person das möchte oder ob sie es nicht möchte.
Okay, aber jetzt, wenn ich das so höre, kriege ich ein bisschen kalte Füße, weil wir haben ja damit begonnen, ja, dass eben Leute, die von der Ausbildung in die sozialen Einrichtungen kommen, mit einem wirklich hochkomplexen Schatz an Wissen ausgestattet sind. Wie sollen die um alles in der Welt in der Einrichtung einen Betroffenen davon in Kenntnis setzen? Also das scheint mir doch eine extrem schwierige Vermittlungsaufgabe zu sein, für die wiederum die Menschen, die in der sozialen Arbeit professionell tätig sind, überhaupt nicht ausgebildet worden sind.
Ja und nein. Die Menschen werden ausgebildet, sie zu befähigen, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Häufig fehlt leider die Gesprächsführungskompetenz. Das wird zwar gelehrt und wird auch praktiziert, meines Erachtens zu wenig. Wenn das so ist, dann geht es nicht darum, dieses ganze Wissen, was ich über 3, 4, 5 Semester gelernt habe, jetzt sozusagen meinem Gegenüber mitzuteilen, damit wir ein gemeinsames Wissen haben, sondern ihm das mitzuteilen, was in unserer Begegnung relevant ist. Das heißt, wenn ich mit dir spreche, du als Hilfesuchender zu mir kommst, ich auf eine bestimmte Art zu dir spreche, ich dich zum Beispiel auffordere, deinen Körper mit einzusetzen, ich dir erkläre, dass ich der Überzeugung bin, dass in dir ein unwillkürliches Wissen steckt, was wir versuchen, gemeinsam wieder für dich zugänglich zu machen. Dass wir da sehr genau beobachten, wie du reagierst, wie du, wenn du etwas ausprobierst, gegebenenfalls anders atmest, anders siehst, anders fragst, anders fühlst. Und dass das im Grunde eine Forschungsreise ist. Der Hartmut Rosa, ein Soziologe, hat diesen Begriff Aufhören benutzt, den ich sehr schön finde, weil er zweideutig ist. Weil es einmal heißt, ich muss mit dem aufhören, was bisher war, weil das als Lösungsversuch offensichtlich nicht erfolgreich ist. Und ich muss gleichzeitig aufhören im Sinne von aufhören, etwas hören, mich wieder öffnen, mich wieder anmuten lassen von etwas, wo es wieder weich wird. Und all das, was ich jetzt gerade erzähle, all das kann ich meinem Gegenüber im Grunde genommen genauso erklären. Warum spreche ich so? Warum nicht anders? Warum sage ich das? Warum denke ich, dass dein Körper bedeutsam ist? Etc.
Okay, ich verstehe. Also diese Transparenz oder auch dieses Aufdecken der Karten, mit denen du spielst, um eine Metapher zu verwenden, ja, das stellst du dir nicht so vor, wie man das vielleicht missverständlich oder irrtümlicherweise denken könnte, dass es irgendwann dann in der sozialen Einrichtung am Donnerstag um 20 Uhr die Vortragsveranstaltung mit Harry Bernardes gibt, neue Theorien der sozialen Arbeit, wo dann die entsprechenden Klientinnen und Klienten darüber informiert werden, welche Methodiken der Arbeit in dieser Einrichtung zugrunde liegen. Nein, das denkst du nicht, sondern es geht eher darum, ja, sagen wir auch so ein Stückchen begleiten, vielleicht kommentierend, reflektierend, das eigene Tun durchsichtig zu machen. Vielleicht auch, kam mir jetzt gerade so in den Sinn, die Einladung an mein Gegenüber aussprechen. Du kannst mich jederzeit fragen, warum wir das hier machen. Ja, vielleicht überfordert das das Gegenüber, aber diese Haltung an den Tag zu legen, ja, einfach zu signalisieren, wir können ja jederzeit über das reden, was wir machen. Ich denke mir was dabei und ich kann dir erklären, warum. Es kann natürlich immer die Situation eintreten, dass die andere Person das gar nicht will, dass sie eigentlich in Ruhe gelassen werden möchte und dass es ihr vollkommen genügt, wenn eben etwas geschieht. Würdest du sagen, in dem Fall wäre es sozusagen das Professionsethos von dir zu sagen, nein, ich muss es transparent machen, oder siehst du es eher so als, wenn immer es gefragt ist, tue ich es?
Ich bin ja im Grunde Auftragnehmer und als Auftragnehmer habe ich immer das Recht, natürlich Aufträge auch dankend abzulehnen. So, und mein Gegenüber einen Auftrag, mach es mir. Und mich dann in die Verantwortung zu begeben, dass ich für das Gelingen zuständig bin, diese Aufträge würde ich einfach nicht annehmen. Aber natürlich würde ich gerne darüber ins Gespräch kommen, woher die Idee kommt, dass es für dich jemand anderer machen muss. Weil häufig ja Menschen kommen, die in sich eine Vorstellung haben, ich bin so und so und das ist ganz schlecht und überhaupt, ich hänge hier fest und komme nicht raus und ich bin es nicht wert, wie auch immer, welches Thema relevant ist. Allein da ist ja schon ein wunderbarer Einstieg, zu sagen, wenn du das so beschreibst, dann hört es sich ja so an, als gäbe es eine Seite, die sagt so, ist, und eine andere Seite, die diese Seite beschreibt und kommentiert. Das heißt, ihr seid ja schon eigentlich zwei. und damit im Grunde genommen wieder etwas eröffnen und damit aber gleichzeitig die Idee mit sich bringen, dass wir eigentlich nie allein unterwegs sind, sondern dass wir eigentlich alle multiple Personen sind, was wiederum meine Idee wäre und es wunderbar ist, diese unterschiedlichen Seiten von dir und diese Dialoge zu begleiten und da neugierig hinzugucken. Aber warum ich das tue, wieder zu sagen, ich bin der Überzeugung, dass ein Mensch, der immer vielseitig ist und immer an der Stelle eher multipel und aber auch das ist ja ein theoretisches Konstrukt. Dazu lade ich ein, ob mein Gegenüber dieses theoretische Konstrukt als hilfreich erlebt und kann dann versuchen, wie es denn ist und was es für einen Unterschied macht, in einem inneren Dialog plötzlich zu merken, hoppla, wir sind ja schon mal zu zweit.
Die Frage, die ich dir gerade gestellt hatte, ging ein bisschen in eine andere Richtung, deswegen stelle ich sie gleich nochmal. Okay. Das war aber wichtig, was du gerade nochmal gesagt hast, weil das für mich auch nochmal deutlich gemacht hat, dass in dieser direkten Kommunikation mit den Klientinnen und Klienten, mit den Betroffenen, ja, auch das erkennbar machen, sagen wir mal, dieses Framings, von dem ich vorhin schon mal gesprochen hatte, eine wichtige Rolle spielt, nicht? Dass also auch dadurch Orientierung gegeben wird, dass du es deinem Gegenüber möglichst machst, immer wieder auch zu verstehen, wo sind wir eigentlich hier gerade auf der Reise und wie fügt sich das in eine größere Idee, die mein Betreuer, mein Begleiter, mein Assistent verfolgt. Also dieses, ich sag mal, erkennbar machen des Standortes, an dem man sich gerade befindet. Ich denke, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Aber worauf meine Frage, die erste Frage eigentlich zielte, war, wie gehst du mit der Situation um, dass du ein Gegenüber hast, das eigentlich von Theorie und Menschenbild und dergleichen überhaupt nichts wissen möchte?
Ich gehe genau darüber ins Gespräch. Weil die Frage ist ja immer, an jemanden, was er denn im Grunde genommen für Erwartungen mit sich bringt. Was er von mir erwartet, was er will, was er sich wünscht. Und dann wiederum die Frage, wer in ihm sich was wünscht, wo wir wieder auf die andere Seite kommen. Und dann zu dem Punkt zu kommen und zu sagen, wenn das Gegenüber sagt, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Du bist hier der Fachmann und jetzt mach es mir gefälligst. Ja. Ich habe keinen Bock mehr, dass es hier so weitergeht. Da an der Stelle würde ich nochmal kunstvoll versuchen einzuladen. Und wenn es nicht gelingt, dann bin ich das falsche Gegenüber.
Verstehe. Und da hilft dir dann auch alle Theorie nicht weiter, weil letzten Endes ja sie nicht mehr anwendbar ist. Nicht? Weil die Situation in der Begegnung mit dieser Person im Prinzip der Grundidee von sozialer Arbeit, die du mit in deine Praxis nimmst, ja nicht kompatibel ist.
Wobei ich das als ein sehr theoretisches Konstrukt ansehe. Wenn ein Gegenüber tatsächlich dann kleine Einladungen kriegt, Einladungen zu etwas zu tun, etwas zu sagen, sich anders hinzusetzen, anders zu atmen und diese Unterschiede überhaupt gar keine Bedeutung haben und jede Einladung ausgeschlagen würde, das habe ich noch nie erlebt. Weil Menschen, die gerade wie du sie beschreibst, sind häufig an der Stelle sehr überrascht, dass es Unterschiede gibt bei kleinen Veränderungen, die sie bisher noch gar nicht erlebt haben. Und was wir ja im Grunde als Assistenten sind, sind ja im Grunde eigentlich auch Unterschiedsfinder, weil eben in dieser Unterscheidung immer wieder, dass Dinge nicht nur so, sondern auch so gesehen, gefühlt, gespürt, gesagt werden können, in diesen Unterscheidungen, da bilden sich im Grunde genommen Räume, neue Welten ab.
Und da wird das eigene Tun verständlich. Ja. Womit wir bei der Überschrift von unserem heutigen Diskurs waren, Verständlichkeit. Und ich denke, wir haben das Feld doch dahingehend durchpflügt, dass jetzt auch erkennbar geworden ist, warum wir dieses Stichwort Verständlichkeit mit dem Imperativ versehen haben. Sag, was du tust.
Genau. Und es ist erlaubt, auch immer wieder nachzufragen, ob ich verständlich bin. Also immer mal kurz auf die Metaebene gehen. Das muss eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich glaube ja. Harry, ich glaube, dabei belassen wir es für heute. Ja. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Euch allen, die ihr unser Podcast verfolgt habt, herzliches Dankeschön dafür, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann sagt es doch weiter. Es gibt da BQ, den Podcast zur sozialen Arbeit. Wir haben inzwischen schon eine ganze Reihe von Folgen aufgenommen. Das heute war die vierte oder fünfte. Die vierte. Die fünfte wird bald produziert. Ihr findet sie abrufbar im Internet. Schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dazukommt, wenn wir beim nächsten Mal über die großen Fragen der sozialen Arbeit im Gespräch miteinander sind. Für heute, Servus.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.